It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.
Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt hier in der Städtischen Galerie in Dresden. Und wenn ich sage wir, dann ist das die Cornelia Sommerfeld. Das ist die Chefin vom Heimatmuseum in Marane. Und der Johannes Schmidt, der Kustos der Städtischen Galerie in Dresden. Wir drei unterhalten uns jetzt einmal über die ganz tolle Otto-Kriebe-Ausstellung, die noch bis zum 7. Mai hier in der Städtischen Galerie vorzufinden ist. Und warum jetzt das Heimatmuseum Merane einen Ausflug nach Dresden macht, das wird dann alles noch im Gespräch näher erörtert, welche Verbindungen Otto-Kriebe zu Merane hat. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich zu Beginn den Johannes Schmidt mal das Wort übergeben, dass er uns noch mal ganz kurz erklärt, was denn eigentlich die Bedeutung Kustos aussagt.
Also ich freue mich, dass Sie den Weg, den langen Weg hier bis uns zu uns nach Dresden genommen haben, über Ihr Interesse an unserer Ausstellung. Das ehrt uns sehr. Wir haben Kustos, meine Tätigkeitsbezeichnung hier, ist nichts anderes als der Betreuer einer Sammlung. Das ist auch ein Teil der Aufgabe, die ich hier habe, wobei das Herstellen einer Ausstellung mit Katalog und allem drum und dran ja eigentlich heute eher von einem Kurator unternommen wird. Also wenn man auf Englisch einen Brief schreibt, dann unterschreibt man den meistens als Kurator, weil dort wird selten diese Unterscheidung genommen. Weil die Kollegen bei den staatlichen Kunstsammlungen nennen sich Konservatoren, also auch die Möglichkeit gibt. Das ist ein bisschen ein altertümliches Wort, aber ich finde das ganz gut, wenn man das auch weiterträgt. Auch wenn man es manchmal... Es steht noch Großes bevor. Diesen Mittwoch wird Matthias Kriebel hier in der Ausstellung führen.
Ja.
Und also das sind wir schon so mit Voranfragen bombardiert, dass ich wirklich Angst und Bange bin, wie das abgehen wird, ob wir dann noch mal einen Ersatztermin anbieten müssen.
Wie alt ist der Kriebel jetzt?
Der ist 80 geworden.
80 geworden, okay.
80 geworden am 5. Februar. Das war ja also
da hat er an meinem Tag Geburtstag.
Ach, Sie auch.
Ja.
Das ist, ja genau, wir haben die Ausstellung ja deswegen am 3. Februar eröffnet, damit man das ein bisschen miteinander verbinden kann. Und am 6. Februar, also an dem Montag, gab es dann nochmal unten einen kleinen Empfang für ihn hier im Haus, weil er ja in den 90er Jahren der Direktor des Stadtmuseums war. Mhm. Die Städtische Galerie gab es damals noch nicht. Und also er ist ja mit dem Haus eng verbunden und man kann ihm auch einige Erwerbungen hinsichtlich Otto Kriebe in den 90er Jahren, also zum Beispiel dieser Verwundete, dieses große Kriegsaquarell, ja. 97, glaube ich, aus einer Münchner privaten Sammlung, für die Sammlung gewinnen können. Und ja, insofern war das schon gerechtfertigt. Und dann hat er uns natürlich sehr unterstützt bei der Ausstellung. Einmal, dass er eben das Ganze ohne Bildrechte geltend zu machen für uns möglich gemacht hat. Zum anderen, dass er eben seine ganzen Archivalien, gesammelten Unterlagen, Manuskripte seines Vaters und all das eben zur Verfügung stellt. Ich denke mal, einer der Gründe dafür, dass sich noch niemand vorher mit Kriebel beschäftigt hat. Da gibt es einige Gründe, aber einer davon wird sicherlich eben auch sein, dass er bisher ja sozusagen auf den ganzen Unterlagen saß und man schon hier eben hätte nach Dresden kommen müssen und das wirklich bei ihm in der Wohnung tatsächlich irgendwie alles hätte durchaus anschauen können, aber eben nur dort. Und das ist natürlich für viele Wissenschaftler unter Umständen auch ein Hinderungsgrund gewesen. Ich weiß, dass der Thomas Bauer-Friedrich zum Beispiel auch mal die Ambition hatte, sozusagen so ein Projekt zu machen und seine Promotion da dran zu hängen und hat es dann aber aufgrund dieser Gegebenheiten und vielleicht auch anderer, die ich nicht kenne, wieder sein gelassen.
Und wie kommt man dann auf die Idee, sich nach Merane zu wenden? Lag das daran, dass bekannt war, dass der Otto Kriebel in Merane geboren war, dass Sie dann gesagt haben, da muss in Merane noch was sein, oder?
Ja, natürlich. Also ich habe es sehr bedauert, dass ich es bisher noch nicht nach Merane geschafft habe, um mir mal sein Geburtshaus anzugucken. Meine Kollegin hier im Haus war dort, hat schön für mich fotografiert auf die Tafel, die da an der Wand dran ist. Ja. Also es war mir schon klar. Ich habe auch Kontakt mit verschiedenen Nachkommen der Familie Kriebel in Merane gehabt. Und dadurch war auch klar, dass das Museum in Merane eine Schenkung bekommen hat. Und selbstverständlich im Wertverzeichnis geht es ja um Vollständigkeit. Das heißt also, sie anzufragen war natürlich ein Muss. Also das ist ja irgendwie ein bisschen zu erwarten, dass in der Heimatstadt des Künstlers da auch was zu finden ist. Und eben durch die Familie Klingel wusste ich auch von der Schenkung, sodass es ein klarer Weg war, der zu ihnen führt. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass ich auf einer Suche war, die wir ja leider eben auch zusammen nicht klären konnten, nämlich nach der Sammlung Herbert Kurz.
Genau.
Wo es die Geschichte gibt, dass in den 50er Jahren da auf dem Dachboden des Rathauses sich Werke befunden hätten, die heute nicht mehr da sind. Mhm. Aber wenn jemand die tatsächlich nach 1945 noch gesehen hat, ist die Chance relativ groß, dass sie noch da sind. Mhm. Das Unschöne an der Situation ist, dass nun auch der Herbert Kurz Junior, der nun auch schon ein älterer Herr ist, sich eben nicht mehr entsinnen kann, wie die Werke, die seine Eltern mit in den Westen genommen haben, dort verkauft worden sind, welche das überhaupt waren und so weiter und so weiter. Okay. Also es gab zum Beispiel ja ein Porträt der Eltern Kurz von Otto Kriebel, das richtig auf Auftrag gemalt worden ist. Und da kann man sich schwerlich vorstellen, dass jemand von einem, ich sag mal, mittelmäßig teuren Künstler wie Otto Kriebel Dinge für den Lebensunterhalt verkauft und sogar eben das Porträt der eigenen Eltern. Also da denkt man, es hätte einfach auch da sein müssen, wenn die es mitgenommen hätten. Aber wie gesagt, der Herbert Kurz kann da auch nicht wirklich helfen zu sagen, das tatsächlich sind die Werke, die eben da geblieben sind und das sind die, die mitgenommen wurden. Also das war ja noch eine Sache, die zueinander führte. In der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwann ein alter Meraner zu ihm kommt und da genau was drüber weiß.
Ja, also unseren alten Meraner, der eigentlich sehr viel über das alte Rathaus und das Museum weiß, das ist mein Kollege, der Herr Hartmann, der auch mit unserem alten Museumspfleger, dem Willibald Krause, sehr eng verbandelt war. Und wie gesagt, er konnte dazu auch leider gar keine Angaben machen. Also wenn es jemand gewusst hätte, dann sicherlich er. Und ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach den Räumlichkeiten geschuldet, weil das alte Rathaus war ja damals schon sehr klein. Es kann natürlich sein, dass ein Teil des Verwaltungsapparates, das war ja schon ausgelagert in unseren Stadthäusern, dass vielleicht der Begriff Rathaus auch ein bisschen falsch in dem Moment war und dass vielleicht sogar in den Stadthäusern irgendwo untergekommen ist. Und
da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man der Sache näher auf den Weg es sind ja Werke aus der Sammlung Herbert Kurz sind Anfang der 50er Jahre zum staatlichen Kunstsammlung gekommen. Dinge, die er 47 oder sowas erst gekauft hat.
Okay.
Zum Beispiel Horst Strempel und so Sachen, hier in der Kühl-Kunsthandlung gekauft. Und da gibt es wohl einen Schriftwechsel im Archiv der SKD, wo drin steht, Meran hat ein paar Mal gesagt, nun kommt doch endlich mal vorbei und guckt euch das Zeug an.
Ja.
Und es hat, glaube ich, bis 1951 oder sowas gedauert, bis mal jemand da war. Und auf diesem Wege sind dann eben diese ein paar Werke hier in Dresden gelandet. Unter anderem auch eins vom Kupferstichkabinett, was hier in der Ausstellung von Otto Kriebel. Das andere ist, die Akten für diesen Textilschieberprozess damals, ich weiß nicht, wo die konkret liegen, ob nun irgendwie in Krimmitschau im Archiv oder keine Ahnung. Das wäre natürlich noch eine Idee, dass dort im Prinzip drinsteht, wie diese Sachen aus dem Hause Kurz verwertet werden sollen. Mhm. Also, dass man dort einen Hinweis findet. Aber das ist einfach zu speziell, die Zeit war zu kurz, das habe ich bisher nicht klären können. Ich habe allerdings einen Zeitzeugen, wobei Zeitzeugen nach so vielen Jahren und schon, also der ist nun auch schon Mitte 80, der ist mit dem Herbert Kurz Junior zur Schule gegangen, wohnt hier in Dresden und wusste zu berichten, dass er nach deren Weggang noch in der Villa gewesen ist und dass die ganzen Aquarelle von Otto Kriebel im Prinzip dort noch hingen.
Okay.
Also was er dafür sprechen würde, dass sie es zumindest nicht direkt mitgenommen haben. Mhm. Kann es ja sein, die haben Vertraute gehabt, die es ihnen irgendwie nachgeschickt oder für sie abgehört oder wie auch immer. Aber der behauptet, da waren eben so Aquarelle, gerade über den Krieg und sowas, wo er sich erinnern kann von Otto Kriebel, weil ihn die interessierten und er die schön fand, die noch da waren. Also dann gibt es in diesem Kunst des 20. Jahrhunderts von Haftmann, da schreibt er drin, dass er diese Sammlung in Wolframs Eschenbach von dem noch vollständig gesehen hat, was natürlich Quatsch ist, also die haben nicht so gewohnt, dass man die komplett hätte ausstellen können, was vorher eine riesen Villa war, hätte dann in eine Wohnung passen müssen. Und ob die nun vollständig ist oder nicht, kann der gar nicht beurteilen, denke ich mal. Aber zumindest ein Großteil muss eben mit dem Westen gelandet sein. Nur das wenigste davon ist eben noch aufgetaucht. Ja. Aber sowas wie zum Beispiel diese schöne sitzende Akte, das Ölgemälde, das hätte man natürlich gern. Und wenn sich das irgendwann mal wiederfindet, dann hat derjenige, der das in Meran irgendwo auf dem Dachboden aufstöbert, glaube ich, so eine große Mediensternstunde.
Okay, wir bleiben dran. In aller Hoffnung. Ja, ich glaube, große Teile der Dokumentation zu diesem Wirtschaftsverbrecherprozess sind meines Wissens auch im Moskauer Staatsarchiv gelandet.
Aha. Oh,
ja, okay. So.
Aber gut, die Verwertung von Dingen im Nachgang des Prozesses ist doch sicherlich was so organisatorisch unwichtig ist, dass man das vielleicht auch hier hat. Aha.
Das zeigt aber auch wiederum, dass so eine Arbeit an so einem Werksverzeichnis wahnsinnig groß ist. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Naja, ich muss sagen, es gab einen gewissen Basisbestand, den der Matthias Kriegel natürlich vorgeliefert hat. Er ist ja eben auch ein Museumsmann, hat also ein sehr geordnetes Archiv und hat, ich sag mal, wie die Spinne im Netz passiv gesammelt, was passiert ist. Also wenn ein Auktionshaus ihn irgendwann gefragt hat, ist das ein echter Kriegel oder nicht, kennen Sie das Bild, dann hat er die entsprechende Anfrage schön aufbewahrt, ist also sozusagen schon im Bilde gewesen über einen gewissen Grundbestand. Allerdings hat er seit Mitte der 90er Jahre da nichts mehr dran gemacht. Und was 20 Jahre her ist, da sind Leute gestorben, da sind Sachen vererbt worden, da sind die in der ganzen Welt verteilt worden. Also das bedeutet trotzdem, dass es eine Menge Recherchen zu tun gab. Und ich hatte seit August 2014, habe ich also angefangen. Das heißt, etwa 2,5 Jahre im Ganzen. Aber nicht durchgehend, weil man natürlich im Museum auch die eine oder andere Aufgabe nebenbei hat und die eine oder andere Ausstellung betreuen muss, die noch vorher eröffnet ist. Krebel, das heißt also, das ist jetzt nicht die hundertprozentige Zeit, aber etwa so lange war ich damit befasst und bin es teilweise immer noch, weil ich meine, irgendwann muss man den Deckel zumachen bei so einem Werkverzeichnis, aber das geht weiter. Also ich bin einer Zeichnung auf der Spur, die ich möglicherweise noch nicht kenne. Es gab witzigerweise 2 oder 3 Wochen, nachdem unser Werkverzeichnis gedruckt war, gab es schon die erste Zeichnung, die nicht drin ist. Bei Schmidt Kunstauktionen hier in Dresden ist also eine Zeichnung eingeliefert worden. Also ein Akt von 1948, der jetzt nicht irgendwie spannend und besonders ist, aber immerhin, was man natürlich der Vollständigkeit halber eigentlich hätte drin haben müssen. Aber da ich meine Dissertation hier mit dem Projekt verbinde, sehe ich das insofern ganz locker, weil wenn diese erscheint als gedrucktes Werk, hat man die Chance, dort sozusagen noch eine Art Nachtrag zu dem Werkverzeichnis dann hinterher zu schicken. Also das geht, glaube ich, allen Werkverzeichnisautoren so, dass das immer nur ein momentaner Stand sein kann. Und es gibt eben verschiedene offene Enden, auch wo ich weiß, die Werke gibt es und die geistern irgendwo herum. Und ich habe auch ein älteres Foto davon, aber ich weiß zum Beispiel eben nicht, wo sie sich jetzt befinden, weil ich zu den Leuten, die sie zuletzt gehört haben, und denen sie zuletzt gehört haben, auch keinen Kontakt gefunden hatten. Aber es ist viel Briefschreiberei und da ist viel.
Wie viele Bilder sind da jetzt oder Kunstwerke in dem Werksverzeichnis drin?
Also da müsste ich addieren.
Das ist ganz schön kräftig.
Das ist ganz schön kräftig, das stimmt. Das sind also 92 Gemälde, 504 Zeichnungen, 20 Druckgrafiken. Weil es ist immer eine Zählungsfrage, ne? Bei den 20 ist das ja 1, diese Mappe mit den 10 Themen zum Beispiel. Okay. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Briefe. Wie macht man das, wenn auf dem Brief vorne eine große und hinten eine kleine Zeichnung ist? Und bewertet man das gleich als 2 Werke oder ist das 1? Also das haben wir dann versucht, wenn es untrennbar miteinander verbunden ist, immer als 1 zu zählen. Und dann gibt es ja noch eine ganze große Menge, ein extra Verzeichnis mit den Manuskripten Otto Kriebels, die alle nach 45 entstanden sind, die teilweise auch illustriert sind, aber die Illustrationen in den Manuskripten habe ich sozusagen nicht gesondert aufgenommen. Und dann gibt es den großen Bereich der Zeitungsillustrationen. Er hat also für die linke Presse gerade in den End-20er, Anfangs-30er Jahren ganz, ganz vielfältig illustriert, wo es auch wiederum so war, dass eine Zeichnung, die er eben in der Zeitschrift Die Rentenquetsche gemacht hat, die war dann später nochmal in der Arbeiterstelle drin, deswegen haben wir die jetzt nicht mehrfach aufgenommen und so. Also da gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten, sowas zu zählen und nicht zu zählen. Und ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht unternommen, die ganzen Werke jetzt aneinander zu addieren, weil was sagt uns die Zahl, die dann sowohl Gemälde als auch kleine Zeichnungen, als auch Zeitungsillustrationen oder Puppentheaterentwürfe miteinander verbindet. Ne? Aber eben knapp 100 Gemälde und reichlich 500 Zeichnungen zeigt auf jeden Fall schon den Umfang, der sicherlich nicht hundertprozentig ist, aber der eben doch alles das umfasst, wo ich weiß, welches Jahr, welche Technik etwa, welcher Titel oder was drauf war als Beschreibung wenigstens. Es gibt in den vielen Aufzeichnungen von Otto Kriebel natürlich auch solche Hinweise wie, als ich da in das Atelier am Antonsplatz zog, habe ich erstmal ein Bild gemalt mit Menschen im Café. So, da weiß ich weder, was ist denn das jetzt, ein Aquarell oder ist es ein Gemälde, ist es in welcher Zeit vollendet, hat es überhaupt vollendet, hat es vielleicht wieder vernichtet. Also das sind so die Sachen, wo ich gesagt habe, das ist sinnlos, das ist dann so allgemein, das brauche ich dort nicht mit reinschreiben. Das ist einfach.
Und Sie hatten ja vorhin schon auf dem Rundgang eben erzählt, dass da auch wirklich akribische Recherche dahinter steckt, zu sagen, ist das jetzt tatsächlich beispielsweise ein Werk von Otto Grieber, was Sie jetzt erwähnt hatten, um hinter die Burg auf Marane zu fahren, wo es nicht ganz sicher ist mit dem Jauchewagen. Dass Sie sagen, da bin ich unsicher, ich konnte die Unterschriften nicht vergleichen.
Ich bin insofern dort unsicher, weil das wäre das bei weitem früheste Werk. Ne? Also es gibt auch am Kunstmarkt, sind auch schon Zeichnungen von Otto Dix gehandelt worden, als er 11 Jahre alt war. Also das ist schon vielleicht ein Anzeichen für eine, wie soll ich sagen, frühe zeichnerische Begabung, die ja auf jeden Fall durchaus da war, wenn man auch seinen eigenen Erinnerungen glaubt.
Ja.
Aber auf der einen Seite ist es eben eine sehr konstruierte Zeichnung, ne, wo man das Gefühl hat, also mit Lineal und richtig so ganz exakt dabei gewesen. Zum anderen ist eben die Schrift mit der späteren Schrift von Otto Grieber nicht vergleichbar. Das heißt also, dort war es mir einfach zu heikel und als Frage, der man noch tiefer und noch tiefer auf den Grund gehen müsste, auch am Ende zu sehr am Rande liegend. Ne, weil das war vor jeder Ausbildung, vor jedem Wunsch, künstlerisch zu wirken, sage ich mal so. Und schon keine schlechte Leistung, aber eben für den späteren Krieg eigentlich auch nicht maßgeblich. Ne? Und so gibt es natürlich, oder gab es am Kunstmarkt nach 1990 eben einige Bilder. Nun ist die Signatur Griebel nicht zwangsläufig mit Otto Griebel zu verbinden. Es gibt also zum Beispiel den Fritz Griebel, der hat an der Nürnberger Kunstakademie gelehrt und ist, ich sag mal, nahezu ein Zeitgenosse. Er ist, glaube ich, 2-3 Jahre älter als Otto Grieber und hat auch ein bisschen länger gelebt. Ich weiß gar nicht ganz genau, aber jedenfalls verschiedene Griebels sind eben Fritz Griebels und es gibt auch Gemälde, die mit Griebel signiert sind, die mir vorgelegt wurden, wo ich also auch den Fritz Griebel nicht erkennen kann. Keine Ahnung, ob dort irgendjemand anders Griebel drunter geschrieben hat, um der Sache irgendwie einen Namen zu geben. Weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich immer wieder, ich sag mal, Randbereiche, wo ich eben auch sagen muss, das kann eigentlich nicht sein. Das trifft sich mit gar nichts, weder vom Format noch von der Technik, von der Herangehensweise der Zeichnung und eben auch nicht vom Signum her. Insofern muss man es rausnehmen.
Muss ich darauf zurückgreifen können, dass ich sagen, ich kann das abgleichen?
Oder natürlich. Also wenn Sie sich, schauen Sie sich, nein. Also schauen Sie sich die ganzen Werke hier an. Griebel hat eigentlich sehr zuverlässig signiert, hat auch eine durchaus nachvollziehbare Handschrift, mal mehr, mal weniger deutlich, verschiedene, ich sage mal, eine Handvoll Signiervarianten, die er immer wieder anwendet, zu bestimmten Zeiten natürlich sich auch ändernd, aber wenn man viele hundert Werke gesehen hat, dann ist man schon in der Lage, das einzuschätzen, ob einem das jetzt seltsam vorkommt, weil es doch sehr abweicht von dem, was man ansonsten so sah. Ne?
Also es ist schon auch ein Stück weit, wenn Sie sagen, das wird Ihre Dissertation oder ist das, auch eigenes Interesse an den Werken
von Otto Grieber.
Also nicht nur, ich mache das jetzt.
Man kann das vielleicht sowas tun, auch wenn man keine Begeisterung dafür empfindet, aber also die Begeisterung für das Werk von Otto Grieber war natürlich da und die macht die Sache natürlich auch leichter. Und ich denke, die braucht man auch, um die Dinge verstehen zu können und einordnen zu können und in wichtig und unwichtig unterteilen zu können. Und einfach für mich war das immer eine Herausforderung, vor allen Dingen natürlich, wenn man sich mit der Kunstgeschichte beschäftigt und erstmal feststellt, zu dem Künstler gibt es eine umfassende Lebenserinnerung, die total spannend ist. Der hatte mit unheimlich vielen wichtigen Leuten Kontakte. Aber Werke von ihm findet man immer nur einzeln in irgendwelchen Überblicksausstellungen. Die letzte Ausstellung ist 40 Jahre her und es gibt kein anständiges Buch dazu. Das ist natürlich dann eine Herausforderung auch. Ne? Und es ist eine spannende Zeit. Eine Zeit, wenn man sich für die interessiert, hat man als Wissenschaftler relativ wenig Ansatzmöglichkeiten, weil natürlich sehr viel schon geschrieben wird. Und man kann versuchen, sicherlich noch irgendeine spannende Frage zum Werk von Otto Dix zu finden. Es ist nicht unmöglich, aber es ist speziell. Man stellt sich eben zwischen sehr viele schon vorhandene Meinungen. Währenddessen, wenn man Interesse daran hat, ich sag mal, an Basisarbeit zu leisten, dann ist Otto Grieber, ich sag mal, wenn nicht die letzte, dann doch eine von wenigen noch bleibenden Herausforderungen gewesen. Also welcher Künstler ist noch da, der dieselbe Bedeutung wie Otto Grieben hat, in den im frühen 20. Jahrhundert tätig war und über den es noch kein dickes Buch gibt. Ne? Also insofern war das schon auch der Versuch, eine Lücke zu schließen für die Dresdner Kunstgeschichte, was für uns hier in der Städtischen Galerie, ich sag mal, so eine erklärte Gründungsaufgabe ist. Ne? Das machen wir ja häufig. Wir haben auch schon ein Werkverzeichnis der Gemälde von Grieves Lehrer Robert Stau rausgegeben und eine entsprechende Ausstellung gemacht. Also das ist sozusagen genau das, worauf wir schauen und wonach wir suchen.
Umso größer war ja die Freude in Narane, Geburtsstadt, ne, wenn das dann mal herausgekramt wird. Als die Anfrage kam, wie war das dann bei der Museumsleiterin vom Heimatmuseum Narane, als es hieß, wir wollen was machen?
Ja, ich war erstmal perplex, dass an unser kleines Museum so eine Anfrage gestellt wird von einem großen Haus aus Dresden und habe mich natürlich sehr gefreut und dann sind wir natürlich umtriebig geworden, um auch die technischen Anforderungen erfüllen zu können. Also ja, dann war es ja tatsächlich auch noch ein kleines Hindernis. Wir haben dann die eine Frage gehabt um ein Kunstwerk, um das Aquarell von Otto Grieve. Wir wussten, es muss irgendwo im Museum sein und wir wussten aber nicht, wo es hängt. Und durch Zufall in einer Ecke gefunden, auch wieder komplett unbeschriftet. Es hat natürlich auch bei mir jetzt nochmal den Fokus so ein bisschen umschwenken lassen, wo ich mir gesagt habe, ich muss dem Maler vielleicht auch in unserem Mirana-Museum nochmal ein bisschen mehr Raum geben und bin jetzt eigentlich so ein bisschen bestrebt, dass der Otto Grieve so eine kleine, schöne Ecke bekommt. Wir haben ja jetzt nicht so viel in der Sammlung, dass wir es zeigen können, aber ja, auf jeden Fall.
Zum Nachlass von Wilma Kaiser ist hier zumindest noch eine Aktzeichnung dazu bekommen.
Genau, genau. Also da müssen wir vielleicht nochmal mit dem Kunstverein uns in Abrede stellen. Mal gucken, ob wir da nochmal irgendwas machen können. Aber die drei Werke, die wir haben, also der liegende Akt, die Fanny und die Landschaft, die bekommen auf jeden Fall ihren Platz.
Es gab doch auch im Museum in Meran schon Ausstellungen.
Genau, 95 war eine Ausstellung.
Ja, ja, also 100.
Genau, ja. Da ist ja dann auch die damalige Museumsleiterin mit dem Matthias Grieve in engen Kontakt gekommen und hat natürlich auch wie sie im Prinzip mit verschiedenen Auktionshäusern und Kunsthäusern Kontakt aufgenommen, um noch irgendwo was zu finden. Und bin dann auch noch mal ein bisschen in die Geschichte des Museums mit eingestiegen, um zu sehen, ob da schon mal irgendwas getan wurde. Und war ja angenehm und positiv überrascht.
Das zeigt deutlich, dass es gut ist, wenn die kulturellen Einrichtungen auch vernetzt sind, ne? Und zusammenarbeiten.
Ja, nee, auch da sind wir darauf angewiesen. Also so eine Sachen kann man nur mit der freundlichen Mitarbeit und durch die Kollegen in anderen Häusern leisten. Also wenn sie nicht, soll ich sagen, die Notwendigkeit sehen würden, da mitzuwirken an solchen Sachen und die Anfragen in überschaubaren Zeiträumen zu beantworten, dann würde man auf jeden Fall Schiffbruch erleiden und sowas. Ne? Insofern recht herzlichen Dank. Prima, dass Sie sich da ins Zeug gelegt haben und ich bin sehr froh, dass Sie das Aquarell von Otto Grieve nicht erst jetzt gefunden haben, sondern so, dass wir es für das Werkverzeichnis noch fertig mit aufnehmen können. Das war die Hauptsache aus unserer Sicht.
Sie hatten ja gesagt, dass Sie Anfragen mehrfach also gestellt haben. Ja. Wird ja Meranen nicht das einzige Museum sein? Wie viele Einrichtungen hängen da so dran?
Ungefähr. Überschlagen. Also es sind natürlich auch viele private Leute beteiligt gewesen, aber auf jeden Fall, ich denke mal, 30 Museen wenigstens. Also 20 haben wir hier schon als Leihgeber drin. Und dann gibt es noch einige drüber hinaus. Also ich hatte ja vorhin schon berichtet, dass also auch das Museum in Santiago in Chile und die Bibliothèque Nationale in Paris gehören da dazu. Genauso wie ein privates Museum in Athen, wo wir aufgrund des Kulturschutzgesetzes leider am Ende die Leihgabe nicht gekriegt haben, die wir dort auch angefragt haben. Also da gibt es dann halt auch schon mitunter Schwierigkeiten. Aber ich denke mal, vielleicht 30 Museen und 40, 50 private Besitzer sind sicherlich involviert gewesen. Das ist jetzt aber eine pure Schätzung. Da habe ich keine Statistik geführt, dass ich meinen ganzen Schriftwechsel nochmal mit Strichliste abarbeite.
Also wenn wir jetzt von der Schwierigkeit des Gesetzes ausgehen, war aber die Zuarbeit und auch der Wille richtig groß zu sagen, da machen wir mit, da liefen?
Naja, unterschiedlich groß. Also beispielsweise zu den Museen in Russland Kontakt zu kriegen, war nicht so einfach. Ich weiß nicht am Ende, ob das ganz simple Gründe hat, so wie bei denen hat wahrscheinlich nur jeder Zehnte oder nur besonders wichtige Leute einen Zugang zu einem Computer mit nicht kyrillischen Fonts drauf oder was. Aber jedenfalls, wir haben dort ewig geschrieben und recherchiert, wen man noch schreiben könnte, und nie kam irgendeine Antwort zurück. Und ich hatte dann das Glück, dass ich als Kurier mit einer Leihgabe von unserer Seite in Brüssel war, bei einer großen Ausstellung zur Kunst in Europa nach 1945. Und dort war eben auch ein Kollege vom Puschkin-Museum, der einiger Fremdsprachen mächtig war und mit dem man sich dann verständigen konnte. Und durch dessen Hilfe vor allem dann eben auch das überhaupt zustande gekommen ist, dass man in diesem riesigen Haus da den richtigen erwischte. Also das ist schon mitunter abenteuerlich gewesen. Manche Sachen habe ich eben auch verfolgt über verschiedene Auktionshäuser. Also beispielsweise dieses Gästebuch, nee, nicht Gästebuch, aber dieses Buch aus dem Café Central mit diesen beiden Karikaturen, was da an der Vitrine hängt. Ich wusste, dass das im Nachlass von Erik Johansson war. Der Erik Johansson ist schon lange tot, seine Frau ebenfalls. Diejenige, der das jetzt gehört, wohnt irgendwo in Schweden. Die überhaupt erstmal aufzuspüren war das Erste, was schon ein halbes, dreiviertel Jahr dauerte. Da bin ich über das schwedische Staatsarchiv und irgendwelche Steuerunterlagen gegangen, bis ich eben die aktuelle Adresse von der Dame hatte. Hab die dann besucht in Schweden, bin mit ihr dann in ihren alten Akten unterwegs gewesen, weil für sie ist es auch schon über 20 Jahre her, dass sie die Dinge verkauft hat. Dann kam dabei raus, die sind im Auktionshaus Passage angeboten gewesen, dort aber nicht verkauft. Dann nochmal dort angeboten, aber außerhalb einer Auktion verkauft. Dann bin ich über das Auktionshaus an einen Antiquar, an einen Antiquar rangekommen in Bielefeld, der das Ganze Anfang der 80er Jahre dann irgendwann mal an das Museum in Paderborn verkauft hat. Und dann wusste ich, aha, ich kann mich an Paderborn wenden, und die Kollegen dort sagen, ja, das haben wir. Und ich war heiß erfreut, nach sozusagen einer Odyssee von anderthalb Jahren dann irgendwann mal dieses Ding aufzuspüren, weil also da die staatlichen Kunstsammlungskollegen sind da auch schon ganz wild drauf, da mal drin zu blättern und sich das anzugucken. Also wenn wir hier die Ausstellung abbauen, haben wir vielleicht die Chance, dann eben den Kollegen das nochmal zeigen zu können, weil das hat hier noch niemand gesehen. Ja, wusste ja auch niemand, dass das nun gerade in Paderborn landete. Ne? Aber das hängt eben damit zusammen, dass solche Sachen aus dem Ausland zu erwerben, bestand jetzt zur DDR-Zeit keinerlei Einsicht in Notwendigkeit und auch gar keine Mittel dazu, sodass dann eben im Westen irgendwelche Städte, die meinten, die müssten jetzt auch eine Sammlung klassischer Moderne haben, damals sozusagen die Märkte und Messen leer gekauft haben. Und so ist eben zum Beispiel der ganze Nachlass vom Erik Johansson betreffend die Dinge, die er von anderen Künstlern besaß, eben dort in Paderborn gelandet. Also da sind schon abenteuerliche Recherchen teilweise damit verbunden, auch eben Leute überhaupt zu überzeugen, mitzuarbeiten, private Leute, die keine Zeit haben und denen man wirklich sehr, sehr gut zureden muss, dass sie sich die Zeit nehmen, uns zu unterstützen, mit uns mal durch die Gegend zu fahren, irgendwelche betagten Verwandten zu besuchen und bei denen Fotos zu machen und so. Dann bin ich ja teilweise mit einem Fotografen unterwegs gewesen, der eben die Dinge aufgenommen hat. Das heißt also, dann war mit einem mobilen Fotostudio unterwegs, wo man den Leuten halb das Wohnzimmer ausräumen musste, damit Platz für die ganzen Lampen und Sachen irgendwie da gewesen ist. Das war schon teilweise eine spannende Sache, wo ich wirklich allen Beteiligten höchst dankbar bin, dass sie so gut mitgespielt haben.
Ja, sowas erfährt man dann eben oft nicht, ne? Wenn man dann den Werkskatalog in der Hand hat oder wie heute, dass man die tolle Ausstellung hier sich anschauen kann. Sie haben uns ja schon wahnsinnig viel erzählt, aber die Hintergründe oft, die bis zu so einem Werksverzeichnis ablaufen, ne? Die weiß man ja oft gar nicht, was da auch für Herzblut drin steckt, ne? Dass man das so alles ankriegt.
Naja, klar, ich meine, man hat ja nie einen hundertprozentigen Erfolg. Ich habe jetzt sozusagen einige Sachen, die nicht geklappt haben, auch schon zur Sprache gebracht. Das heißt also, wir thematisieren das vielleicht mal in einer Führung, aber das kann man natürlich jetzt nicht ganz so zum Thema einer Ausstellung machen. Also es interessiert am Ende ja vielleicht auch nicht jeden. Und hier geht es ja vor allem darum, eben mit dem, was wirklich noch da ist, oder mit dem Wesentlichen, mit dem Kern dessen, was noch da ist, zu zeigen, was für ein vielseitiger Künstler Otto Kriebel war, dass es eben nicht nur der Maler der Internationale und nicht nur ein, so eine Art Ahnherr des sozialistischen Realismus und wichtiger, kritischer, politischer Künstler war, sondern dass er eben zum Beispiel im Jahr 1919 der Einzige war, der in Dresden gegenstandsfrei gearbeitet hat, also vor allen anderen, ne? Also dass er da teilweise eben weitergegangen ist als andere, das war eigentlich bisher kaum jemanden in dem Maße klar, da musste man eben auch wirklich mal alles anschauen und mal die Vergleiche auch zu anderen ziehen, um dahin zu kommen. Dada ist natürlich eine wichtige Geschichte, wo nur noch wenig da ist, natürlich auch deswegen, weil es nur eine sehr kurze Phase war, also über 2 Jahre vielleicht gehend etwa. Und darüber hinaus diese witzigen, satirischen Sachen von Otto Kriebel auch mal in den Vordergrund zu stellen, war natürlich für mich auch eine Herausforderung, weil das sind die, die ich eigentlich persönlich am spannendsten finde. Also, dass jemand versucht, eben die Dinge auch mit Humor zu betrachten. So ein bisschen gegen das Pathos vorzugehen, war ja eigentlich auch Ziel von der Dada-Bewegung. Und das hat der Otto Kriebel auch in der Zeit nach Dada gut im Kopf behalten und hat ja von diesen 2 Jahren Dada auch einiges andere mitgenommen, wie zum Beispiel die Montagetechnik, also dass man zum Beispiel ein Zeichen wie der europäische Kulturaufschnitt sieht, also sprich, wo er nicht mit Klebestift und Schere unterwegs ist, sondern wo er eben versucht, so eine Art Collage zu zeichnen, also Bilder, Einzelfiguren, Einzelszenen aus verschiedensten Zusammenhängen zu so einer Art gesellschaftlichen Querschnitt zusammenzubringen. Das sind schon spannende Dinge, die auch ein Alleinstellungsmerkmal sind. So als Kunsthistoriker möchte man natürlich auch immer gern differenzieren. Der Otto Kriebel ist sehr häufig als immer im Windschatten von Otto Dix fahrend begriffen worden, auch von der zeitgenössischen Kunstkritik schon. Weil solche Sachen wie diese kleinen satirischen Werke und Gästebuchzeichnungen hat er ja nicht in Kunstausstellungen zeigen können. Und anhand der Kunstausstellung sind die Rezensionen in den Zeitungen damals entstanden. Und dort ist eben oft, naja, der Kriebel, der gehört irgendwie so mit zum Otto Dix. Was nur bedingt stimmt, ne? Also was wir in der Ausstellung auch zeigen, ist, dass in den 20er Jahren, Mitte der 20er Jahre wenigstens genauso viel, wenn nicht noch mehr Einfluss von jemandem wie Heinrich Zille da war, mit dem er sich eben auch im Hinblick auf diese Themen, die Leute am unteren Rand der Gesellschaft, das Leben in den Städten, und aber eben auch in der Richtung einer lockereren Zeichnung bewegt hat. Dass er also nicht diese fein ziselierte, neusachliche, ganz penible Zeichnung und Malerei weitergetrieben hat, sondern eben auch versucht hat, da lockerer vorwärts zu gehen. Und dann eben diese verzwickte Geschichte rund um das Jahr 1933, wie Kriebel danach weitermachen konnte, seine weitere Bearbeitung des Themas Erster Weltkrieg, das ist ja auch eine politisch interessante Sache, die man in einem Museum ganz gut anbringen kann, weil wir mit sowas natürlich eben auch vermitteln können, Geschichte ist ein bisschen mehr als die 3 Sätze, die zu einem Thema im Geschichtsbuch stehen. Und meistens sind bestimmte Dinge, die dort immer schön nacheinander aufgelistet sind, auch parallel zueinander, durcheinander und im Zickzack passiert. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man das Bewusstsein dafür, die Geschichte ein bisschen differenzierter zu lesen, auch in die Besucher tragen kann. Und da ist natürlich sowas wie Otto Kriebel eine super Ausstellung, die deutlich macht, eben wie so eine Künstlerbiografie eben parallel zu den ganzen wilden Ereignissen des 20. Jahrhunderts stattfand. Also der hat ja eben unter dem Kaiser angefangen, hat den Weltkrieg mitgemacht, die Weimarer Republik mit allen Hochs und Tiefs, seine Hauptschaffenszeit, die Nazizeit und dann eben in der DDR ja auch wieder eine schwierige Situation gehabt. Und was er daraus gemacht hat, das ergibt am Ende die Quintessenz seines Werkes, kann man sagen.
Spannende Einblicke. Ja. Kann man nur jedem empfehlen, nochmal herzukommen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, darüber würden wir uns freuen, wenn das viele wahrnehmen. Das sage ich auch in unseren Führungen immer. Die Werbung von Mund zu Mund ist unser bestes Lob, was man uns geben kann, wenn einem das gefällt, was man hier sieht. Weil sie haben uns als großes Museum beschrieben, aber ich sage mal so, innerhalb Dresdens sind wir ja die Kleinen, die sozusagen deren Fahnen immer ein bisschen kleiner und weiter im Hintergrund wehen, wenn man die der großen staatlichen Kunstsammlung Dresden daneben sieht. Und insofern steht uns natürlich auch ein kleineres Budget zur Verfügung, was Werbung betrifft. Und Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste, was uns passieren kann.
Vielen Dank.
Ja.
Gerne.
It's time for real talks and interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.